Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Tja, inspirierende Persönlichkeiten vor den Vorhang holen, Einblicke in persönliche und berufliche Erfahrungen unserer Gäste bekommen und so den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Das ist die Idee in der Erfolgsgeflüster, unserem Speed Mentoring Podcast.
Ja, wir, das sind Julia Eichhorn und
Sabine Sattler. Und unser heutiger Gast ist Annette Mann. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, willkommen Annette. Vielen Dank, dass du auch heute bei uns bist. Und wir freuen uns wirklich schon sehr, mit dir plaudern zu können. Das Vorgespräch war ja schon sehr unterhaltsam.
Annette Mann, das wird dich ein bisschen mit zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nach Hause holen. Du bist in Bayern geboren und aufgewachsen. Du hast dort Betriebswirtschaft studiert. Du hast dann ein bisschen in die Automobilindustrie hineingeschnuppert, Daimler und BMW. Aber seit einem Traineeship hat dich die Faszination für die Luftfahrt nicht mehr losgelassen. Warum Flugzeug und nicht Auto?
Nee, das war damals eigentlich eine ganz einfache Entscheidung, weil der Automobilindustrie ging es leider nicht so gut. Und anders als heute war das damals halt ein Markt, wo sich teilweise mehrere hundert Personen nicht auf eine offene Stelle für Absolventen beworben haben. Und insofern musste ich mir dann eine Alternative suchen, beziehungsweise es war auch die Empfehlung damals von meinen Kollegen, doch vielleicht ein paar Jahre später wieder zurückzukommen. Und dann war es eigentlich Zufall, dass ich bei der Lufthansa gelandet bin. Ich wollte schon in einen großen Konzern, ich wollte auch gerne ein Trainee-Programm machen und das hat mich damals sehr angesprochen, aber dass ich das dann über 20 Jahre mache, das hätte ich mir damals auch nicht vorstellen können.
Und du hast gesagt, du wolltest ein Trainee-Programm machen, um zu lernen oder warum?
Ja, absolut. Also ihr habt es ja schon gesagt, ich bin damals in einer kleinen Stadt in Niederbayern groß geworden. Damals gab es kein Internet und auch so jetzt von meinem Umfeld her. Ich wusste gar nicht so richtig, was mich da draußen in der Welt erwartet. Und ich wollte mich noch gar nicht so festlegen, bevor ich nicht ein Gefühl dafür habe, was könnte denn wirklich zu mir passen. Und dann habe ich in kleineren, in größeren Unternehmen auch Praktika gemacht, in den unterschiedlichsten Branchen. Ja, und das erste Mal, wo es mich dann gepackt hat, das war wirklich dann auch in einem halben Jahr bei BMW, wo ich mir auch eine Auszeit genommen hatte vom Studium, wo ich gemerkt habe, hey, das macht mir total Spaß. Ich möchte schon gerne in ein größeres Unternehmen. Es war aber auch schnell klar, dass es total Sinn macht, dann mit einem Trainee-Programm zu starten, weil man da halt die ersten 18 Monate einen super Überblick bekommt, weil ansonsten, gerade als Berufsanfänger, erschlägt einen das ja. Und das würde ich auch heute noch jedem empfehlen. Also es war eine großartige Zeit und es hat mir wirklich durch mein komplettes Berufsleben bis heute geholfen.
Da würde mich ganz kurz nur eine Frage noch interessieren. Was war eigentlich das Prägendste bei deinem Traineeship? Und du sagst, davon zehre ich heute noch, da erinnere ich mich noch dran. Es gibt ja, also ich kann mich ja selbst erinnern, es gibt ja hin und wieder doch einmal so Sachen, einprägsame Momente, wo ein im Laufe einer Ausbildung, die dann hängen bleiben, wo man dann Jahre später vielleicht noch immer sagt, ah ja, da war doch was. Gab es sowas bei dir?
So der eine Moment kommt mir jetzt nicht in den Kopf, aber für mich war einfach so die Kombination aus in kurzer Zeit sich ein wirklich breites Netzwerk aufzubauen. Das war unheimlich wertvoll, auch für viele Rollen, die danach kamen. Und dann eben auch so einfach für mehrere Monate wirklich schon mal mitzuarbeiten. Und also ich habe mir immer Projekte gesucht, wo ich auch was machen konnte, welche, die nicht zu theoretisch waren. Und da habe ich schon für mich viel mitgenommen, ein gutes Gefühl entwickelt. Wo bin ich denn gut aufgehoben?
Ja. Du hast uns jetzt vorher gerade das Stichwort gegeben, unterschiedliche Stationen. Wenn wir uns deinen Werdegang anschauen, was waren denn da die Stationen, wo du sagst, da durftest du Entscheidungen treffen, die im Nachhinein dein Leben massiv beeinflusst haben? Entscheide ich mich für Job A oder Job B? Entscheide ich mich für Ausbildung C oder D? Was waren diese Weggabelungen, die so spannend machen?
Naja, das erste war tatsächlich, als ich bei BMW war, wo es mich, wie gesagt, das erste Mal so richtig erwischt hat, wo ich dachte, ah, hier bin ich richtig. Und was war's? Ich habe ein Praktikum gemacht im Inhouse-Consulting zu einem Zeitpunkt, als BMW gerade die Marke Mini gekauft hatte und quasi das erste Modell dann von BMW entwickelt in den Markt gebracht hat. Und was hat mich fasziniert und was hat dann schon auch mehrere spätere Rollen geprägt, ich mochte das total, interdisziplinär zu arbeiten und so die verschiedensten Fäden quasi mit in der Hand zu halten und zueinander zu bringen, so die Rädchen ineinander greifen zu lassen. Und das war halt damals bei BMW auch so ein Projekt, wo so viele Disziplinen zusammengearbeitet haben, um gemeinsam was Großes, Neues zu schaffen. Und das war dann auch direkt was, was mich bei der Lufthansa dann recht schnell wieder im positiven Sinne eingeholt hat, weil nach meinem Trainee-Programm bin ich im Produktmanagement Intercont gelandet. Und das war der Zeitpunkt, dass die Lufthansa die A380 gekauft hatte. Und ich bin dann die Projektleiterin gewesen für die First-Class Cabin Interior Gestaltung. Und das war eben auch sowas, ne? Man musste kommunizieren und die Fäden zusammenhalten vom Ingenieur über den Designer, über den Einkäufer. Und es waren so ganz verschiedene Typen von Menschen, und es hat mich total fasziniert, mit all denen in Kontakt zu sein und irgendwie ja, die Dinge so zueinander zu bringen, dass da irgendwie was rausgekommen ist und gleichzeitig was, was eben sehr konkret ist, wo man eben nicht am Schluss was Theoretisches hat, sondern wo ich am Schluss wirklich sehen konnte, als dann irgendwann die A380 in der Luft war, Mensch, hier hast du mitgearbeitet und das kannst du jetzt sehen und das kannst du anfassen, das war immer so mein Ding.
Hast du auch eben deine Jobangebote abgelehnt? Um zu sagen, okay, nein, das möchte ich nicht machen, das ist mir zu theoretisch, oder?
Ja, aber meistens war ich schnell genug damit, mir aktiv was Neues zu suchen. Wobei, ich war jetzt auch, also die erste Rolle im Produktmanagement, die habe ich, glaube ich, 4,5 Jahre gemacht und da wurde es auch nie langweilig. Und dann war eigentlich eher die Überlegung, ich bin dann in meine erste Führungsrolle gegangen, bin rausgegangen in die Vertriebsorganisation, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt hast du 4 Jahre viel Geld ausgegeben, jetzt schau mal, wo das Geld verdient wird. Das war da so die Überlegung und mich viel dann auch mit Kunden auseinandergesetzt und viel Marktanalyse. Und von dort aus bin ich dann in die Strategie gewechselt, weil ich mir dachte, naja, da war ich zu dem Zeitpunkt lang genug schon in so einem Konzern, dass ich mir gedacht habe, naja, so wie man das im Studium lernt, wie vermeintlich Entscheidungen getroffen wird, in der Praxis ist es doch ein bisschen anders. Und ich glaube, man kann in einem Konzern nur was bewegen, wenn man selber irgendwann verstanden hat, wie ein Konzern Entscheidungen trifft. Und das war dann meine Motivation, in dieses Strategieteam zu gehen und eben nochmal auch sehr übergreifend das zu verstehen. Ja, und dann kam eben so eins zum anderen. Und mir war es immer wichtig, eben interdisziplinär zu arbeiten. Und immer wieder Perspektiven zu wechseln. Mal im Headquarter, aber dann wieder raus. Mal Projekt, mal Linie, mal
operativ. Also es war wirklich bewusst von dir?
Vieles schon, aber weniger jetzt, also weil ich mir gedacht habe, und irgendwann will ich Vorstand bei der Auer werden, sondern einfach, weil das irgendwie so mein Thema war, weil mich das fasziniert hat, auch so diese Perspektivwechsel. Und
ja. Hattest du auf deinem Weg auch Vorbilder oder Mentoren, die dich geprägt haben? Und welche Lektionen haben die dir mitgegeben? Oder was waren deine großen Lessons?
Ich hatte immer wieder tolle Chefs und Chefinnen, muss ich schon sagen, würde aber auch jedem empfehlen, sich das entweder bewusst auszusuchen oder auch mal zu gehen, wenn es nicht passt, weil ich finde, das macht einen entscheidenden Unterschied, wie man sich persönlich entwickelt. Und zum Beispiel meine erste Chefin war jemand, die mir wahnsinnig viel zugetraut hat, obwohl ich einfach sehr jung und sehr unerfahren war. Also die hat mir mehr zugetraut, als ich mir selber zugetraut hätte und hat mich dann aber auch wirklich dazu gebracht, teilweise Themen zu übernehmen, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, das klappt ja, und einfach dann auch so dieses Selbstbewusstsein mitzuentwickeln. Und das habe ich mir wirklich gemerkt und das versuche ich schon jetzt auch wieder weiterzugeben an die junge Generation, weil mir das ja auch so passiert ist und ich noch weiß, wie sehr das eine Rolle gespielt hat. Ja. Und ich habe es auch immer wahnsinnig geschätzt oder versucht, mir Chefs zu suchen, wo ich wusste, dass die mir viel Freiraum lassen und dass die zulassen, dass ich mich ausprobiere oder dass ich einfach ja meine Rolle ausgestalte. Ich konnte immer nicht so gut damit, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe.
Aber apropos Ausprobieren, im Laufe der Jahre, du hast das ja eh kurz angeschnitten, hattest du ja wirklich viele unterschiedliche Bereiche in der gesamten Lufthansa-Gruppe inne und auch die Möglichkeit, verschiedene Sachen kennenzulernen. Du hast da, soweit ich da richtig informiert bin, auch die konzernweiten Projekte umgesetzt, wie die Einführung des Premium Eco Class und die Ausrollung eines Corporate Responsibility Programms. Mhm. Das sind ja beides auch Themen, die ja sehr viel mit Innovation in einem Unternehmen zusammenhängen, wenn etwas Neues kommt. Also wie gehst du da grundsätzlich auch daran, dass du sagst, wie identifizierst du im Unternehmen wirklich die Bereiche, die Innovationspotenzial haben?
Dann sind wir wieder zurück beim Thema Perspektiven. Also ganz konkret, da kann man es, glaube ich, super erklären, die Premium Echo. Das war einfach ein Produkt, das findet heute jetzt jeder normal. Das war damals was, was bei der Lufthansa keine große Lobby hatte. Das hatten auch schon vor mir damals zwei andere versucht, das zur Umsetzung zu bringen. Man hat sich jeweils dagegen entschieden.
Darf ich ganz kurz fragen?
Ja, klar.
War das die Premium Echo etwas, was es woanders auch noch nicht gegeben hat? War die Lufthansa tatsächlich die erste?
Nee, gar nicht. Ah, okay. Und das gab es woanders schon, also nicht so weit verbreitet wie heute, aber das war jetzt nicht völlig neu. Mhm. Wie kam es dazu, dass ich das gemacht habe? Ich kam halt aus dem Produktmanagement und dann war ich im Vertrieb. Und dann war ich in der Strategieabteilung, das war dann meine dritte Rolle und habe dort in meinem ersten Jahr viel mitgearbeitet zum Thema Profitabilitätsmanagement, besser zu verstehen, wo kommt Geld rein, wo geht's Geld raus, mit was verdient man eigentlich Geld. Und ich dachte mir, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, ne? Die Echo, die ist halt die Echo und war es immer. Und die Business Class, die hat quasi mit jeder, alle paar Jahre hat die einen Riesensprung nach vorne gemacht im Sinne von Produktqualität. Ja, da kam man von so einem Sessel, der so ein bisschen geneigt war, auf dann so einen, das war dann irgendwann flach, aber noch auch geneigt, sodass man zwar schon quasi eine Bettfläche hatte, aber noch so ein bisschen schräg hing und dann war es irgendwann ein flaches Bett. Und also die Lücke zwischen der Echo und der Business wurde immer größer. Und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, das ist ja so ein bisschen wie BMW behaupten würde, zwischen einem 1er und einem 7er gibt es keinen Markt. Ja. Und das war aber zu dem Zeitpunkt damals, war das irgendwie, nee, das ist nichts für uns bei der Lufthansa. Und ich bin dann zu meinem Chef gegangen und gesagt, hey komm, ich würde das gerne mal rechnen und lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwann die Chance, das zu präsentieren und plötzlich gab es dann irgendwie doch Interesse. Und insofern war so dieses, okay, ich habe da aus quasi zwei anderen Rollen, die ich vorher hatte, draufgeschaut und gesagt, hey, lass mal die Puzzlesteine zusammensetzen, das macht doch total Sinn. Und deswegen glaube ich auch nach wie vor dran, auch wenn ich jemandem was empfehlen sollte, ich habe immer davon profitiert, verschiedene Dinge zu machen und immer wieder Perspektive zu wechseln und letztlich dann auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wir hatten schon ganz lange Nachhaltigkeitsexperten im Unternehmen, die einen super Job gemacht haben, die aber immer sehr stark in ihrem Expertentum waren und deswegen es für sie gar nicht so einfach war zu kommunizieren, was das denn eigentlich so in einem strategischen Kontext, wie man das positioniert. Und da kam ich halt wiederum aus einer anderen Rolle und habe mit den Experten gesprochen und mit den Strategen und versucht, das dann zusammenzubringen. Und das war eigentlich immer, wie gesagt, nicht nur das, was mir Spaß gemacht hat, sondern wo ich auch wirklich glaube, dass da ganz viel Business Value drin steckt.
Ja, aber das Thema Nachhaltigkeit ist ja gerade, glaube ich, in der Luftfahrt schon auch ein sehr großes Thema. Immerhin wird ja auch sehr viel Treibstoff gebraucht, damit eben all diese Flugzeuge fliegen. Die Branche ist stark am Wachsen, da ist noch so viel für die Zukunft prognostiziert, auch was die Flugzeuge betrifft. Das heißt, der Impact, den die Luftfahrt hat, ist ja sehr groß, wenn man da nachhaltige, Aviation Fuels?
Sustainable Aviation Fuels.
Genau, danke schön, wenn man die hat. Wie schätzt du das ein? Ist es eine reine Utopie, dass die komplett nachhaltig mal sein werden oder ist das schon Realität? Und vor allem, wenn ja, wie lange es dann überhaupt dauern wird, bis wir dort ankommen?
Mhm. Nein, ich halte es nicht für eine Utopie. Also tatsächlich Sustainable Aviation Fuel halte ich für insofern eine sehr, sehr gute Lösung, weil man kann halt graduell reingehen. Also man kann halt in Flugzeuge, die es heute schon gibt, halt von 0 bis in der Theorie 100% das eben immer weiter, je nachdem wie viel halt da ist, quasi beimischen. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur, wie viel Sprit verbraucht man auch, sondern muss ich denn jetzt, weiß ich nicht, ich glaube aktuell gibt es um die 35.000 Verkehrsflugzeuge weltweit, ja? Die will ich ja nicht alle wegschmeißen, ist auch nicht nachhaltig. Insofern quasi bestehende Flugzeuge zu nehmen und dann mit Sustainable Aviation Fuel weiter zu betreiben, das macht schon erstmal ganz viel Sinn. Ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es zukünftig nochmal auch andere Antriebsformen gibt. Ne? Man spricht ja von Wasserstoffflugzeugen und so weiter. Ich glaube aber nicht, wenn man so ein bisschen tiefer reinschaut, dass ich das in meiner Berufszeit oder vielleicht in meinem Leben noch sehe. Das gibt es im Kleinen. Ja? Es gibt neue Antriebsmodelle. Dass das aber wirklich die heutige Verkehrsfliegerei ersetzt, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Was ist die große Herausforderung? Ich glaube, wir packen das in Europa teilweise echt falsch an. Ja? Also die Regulierung, die in Europa rund um Sustainable Aviation Fuel gemacht wurde bisher, hat leider nicht dazu geführt, dass es davon so wahnsinnig viel mehr gibt als vor der Regulierung. Einfach weil es wahnsinnig kompliziert ist, weil man, obwohl es davon noch nicht viel gibt, also unter 1% vom weltweiten Bedarf aktuell, ist es schon so im kleinsten Detail durchreguliert, dass Investoren, die jetzt da eigentlich wirklich Milliarden in Produktionsfacilities stecken müssten, davor zurückschrecken, weil sie sagen, oh Gott, wer weiß, ob ich das alles irgendwie so erfülle und wer weiß, oh, wie das dann in 5 Jahren ausschaut. Also die Investitionssicherheit ist einfach nicht gegeben. Und das haben, zumindest bis vor kurzem, mal schauen, wie es jetzt weitergeht, die Amerikaner sehr viel besser gemacht. Die haben mit Tax Credits gearbeitet und die Amerikaner haben es innerhalb von 2-3 Jahren geschafft, die Europäer, die bei SAF, bei dem Sustainable Aviation Fuel, immer vorne waren, komplett zu überholen. Einfach durch eine andere Form der Förderung. Und ich glaube, da müssen wir echt als Europäer nochmal reinschauen, was wirklich Sinn macht. Es braucht Anreize und Mechanismen, wie man Innovation nach vorne bringt. Aber ich glaube, die letzten paar Jahre kann man auch gut sehen, welche Fehler gemacht wurden.
Das ist sehr, sehr spannend. Ich möchte jetzt aber trotzdem wieder den Bogen zum Speed-Mentoring zurückspannen. Und zwar, aber trotzdem bei der Innovation bleiben. Wie priorisierst du eigentlich Innovationsprojekte dann auch im Unternehmen? Auch da ist ja die Nachhaltigkeit im Sinne des Ökologischen abwägend mit dem Ökonomischen immer zu betrachten. Ich kann mir vorstellen, einen Betrieb wie bei der Auer mit so vielen Mitarbeitern, dass da auch ganz, ganz viele tolle Ideen herumschwirren und man kann ja leider nicht immer jede Idee umsetzen. Und da braucht es ja dann auch irgendwo eine Priorisierung. Wie gehst du an diese Sache heran?
Ganz ehrlich ist die Abwägung gar nicht so fair sehr zwischen ökologisch und ökonomisch, weil das auch was ist, was vielen gar nicht bewusst ist. Wir denken nicht erst seit 2019, seit Greta unterwegs war, über Nachhaltigkeit nach, sondern das ist eigentlich ein Dauerthema, weil was ist Nachhaltigkeit bei uns oder was ist der größte Hebel? Das ist der Spritverbrauch. Ja. Und insofern ist es bei uns so tief im Unternehmen verankert, jeder Liter Sprit, den wir sparen, ist gleichzeitig auch ökonomisch. Mhm. Ja. Und insofern ist das was eigentlich ganz tief verankert ist. Und dann gibt es natürlich auch andere Nachhaltigkeitsthemen, Plastik an Bord und all das. Aber das ist gar nicht so sehr die Abwägung. Ich glaube, bei uns ist ganz oft die Herausforderung, wie misst du denn eigentlich, wenn du in irgendwas investierst, ob das auch wirklich später profitabel ist? Bei sowas wie, ich spare Sprit damit, weil ich zum Beispiel hergehe und leichtere so Getränketrolleys an Bord habe, das kann ich sofort messen und da kann ich einen guten Business Case mitmachen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in irgendeine Digitallösung investiere für einen Kunden oder das ist viel schwerer oder in Kundenzufriedenheit, wie übersetzt sich das wiederum in Profitabilität? Und warum ist es bei uns eine besondere Herausforderung? Ich glaube, es ist auch bekannt, Airlines sind jetzt nicht die profitabelsten, wenn man es im Branchenvergleich sieht. Das heißt, wir sind halt immer so im einstelligen, niedrigen Bereich unterwegs. Das heißt, wenn du da falsch priorisierst und falsche Entscheidungen triffst, wo du deine Investitionseuros reinsteckst, dann tut das halt sehr schnell richtig weh. Mhm.
Ja. Und hast du einen Prozess im Unternehmen, du implementiert oder hat es ihn vielleicht schon gegeben, aber gibt es einen Prozess zur Innovation zu kommen, dass man die auch richtig fördert, dass die in richtigen Kanälen auch abläuft oder setzt du mehr auf die spontane Kreativität?
Nee, wir haben absolut einen Prozess und es gibt dann immer verschiedene Kriterien. Also es gibt klar, es gibt natürlich Projekte, wo man auch, also die schönsten Projekte oder die beste Priorisierung ist immer, wenn du sagst, hey, da tust du den Kunden was Gutes, ne? Und gleichzeitig ist es eine Kostenersparnis für einen Konzern und gleichzeitig sparst du vielleicht sogar noch Sprit, das wäre am allerschönsten. Ne? Und dann ist es halt irgendwann eine Abwägung. Zielst du auf direkte Profitabilität oder Kostenersparnis oder eben auf eine Revenue-Generierung? Oder gehst du eben indirekt, weil du glaubst, wenn du, weiß ich nicht, pünktlicher bist, weil du es schaffst, irgendein digitales Tool einzuführen, mit dem du bessere Prognosen machen kannst. Da sind wir zum Beispiel mit Google auch unterwegs. Das bringt dann die Pünktlichkeit und höhere Pünktlichkeit führt dann zu weniger verpassten Anschlussflügen und glücklicheren Kunden und das wiederum bringt dich in der Profitabilität weiter. Ne? Also und wir haben ein Projektportfolio und da schauen wir uns all diese Kriterien immer an und versuchen da halt eine bestmögliche Abwägung zu treffen und auch ein gutes Portfolio zu haben zwischen Projekte, die auf Kunden ausgerichtet sind, Projekte, die sehr stark auf Kosten ausgerichtet sind, um da halt eine gute Balance zu halten. Ja.
Annette, du bist seit Jänner 2022 Vorsitzende und CEO der Austrian Airlines, in Klammer, eine der pünktlichsten Airlines der Welt, Klammer zu, gell?
Ja.
Um da gleich anzuschließen.
Aktuell schon.
Die AUA hat ein weltweites Streckennetz mit starkem Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Die AUA hat über 6000 Beschäftigte, die dafür sorgen, dass täglich um die 320 Flüge abheben. Und seit 2009 ist die AUA Teil der Lufthansa-Gruppe und du bist nun eine der wenigen Airline-Chefinnen weltweit, wenn man das so sagen kann. Was uns zum Punkt bringt, wie führst du Menschen? Was ist für dich ein zentrales Asset am Führen?
Mhm. Das ist eine sehr global galaktische Frage. Ich versuche es mal. Ich finde, es gibt einfach verschiedene Ebenen von Führung. Und das eine ist, wenn ich zum Beispiel jetzt überlege, wie führe ich meine Direct Reports, dann ist es das was, wo ich versuche, sehr individuell zu sein. Also ich habe das Glück, ein Team zu haben, das sehr unterschiedlich ist, völlig egal, auf was man schaut, von irgendwie Paaren 30 bis Ende 50, von unterschiedlichsten Backgrounds und natürlich auch Persönlichkeitstypen, jemand, der vielleicht schon erfahren ist, jemand anderes, der jetzt gerade einen Aufstieg gemacht hat und mir ist wichtig, dass ich das immer gut im Blick habe und dann halt auch immer quasi so als Führungskraft zur Verfügung stehe, was die Person dann gerade so am meisten braucht. Ja? Jemand braucht dann vielleicht mal mehr Unterstützung, wenn jemand gerade ganz neu in der Rolle ist. Jemand anders, der super erfahren ist, braucht eher den Freiraum und viel Vertrauen, sich auszuprobieren. Und insofern versuche ich da sehr differenziert zu sein.
Das heißt, ganz viel reden, um rauszufinden, was die Direct Reports brauchen oder?
Kommt drauf an. Also es ist auch sehr unterschiedlich, wie viel Zeit ich mit den Einzelnen verbringe, je nachdem, was halt auch jemand braucht. Und meistens findet man das ja schnell raus. Also ist ja oft schon klar, wenn man auch jemand mit ins Team holt, ob es eben eher jemand ist, der gerade noch unerfahren ist und eben einen Aufstieg macht, einen Schritt nach vorne, oder jemand, der eben schon lange dabei ist und auch die AUA in- und auswendig kennt und seine Rolle vielleicht schon 5 Jahre hat. Ne?
Und, also maßgeschneiderte Führung auf die Personen hin, wenn man so will.
Ja, also ich versuche mich schon, ja, so gut ich das irgendwie halt, wie das jeweils in der Situation passt, mich darauf einzustellen.
Wie viele Personen sind das?
Ich habe momentan 8 Directs. Mhm. Genau. Und ja. Also das glaube ich, geht ganz gut. Und ansonsten, Führung ist ja aber so viel mehr. Ne? Das ist dann wie führt man seinen Führungskreis, der viel größer ist. Also so, wir haben in Summe bei der AUA um die 150 Führungskräfte, also dann bis auf die Teamleiterebenen und auch auf die operativen Ebenen. Das ist so ein Kreis, wo wir einfach auch versuchen, dass wir gute Wege und gute Formate finden, wie wir immer wieder gute Austauschmöglichkeiten schaffen, dass wir ein bisschen verstehen, ne, wie ist die Stimmung gerade, Informationen zu teilen, unsere Führungskräfte auf die Reise zu nehmen, dass sie gut einordnen können, dass sie einen Kontext haben zu Entscheidungen, die natürlich auch immer wieder getroffen werden. Und irgendwann ist es dann auch natürlich das große Ganze mit den 6000 Leuten, wo man sich immer wieder neu drauf einstellen muss in den unterschiedlichsten Phasen. Da war es zum Beispiel nach Corona ganz wichtig, es gab viel Unsicherheit im Unternehmen. Wer ist die AUA eigentlich? Was hat die AUA für eine Zukunft? Da sind wir auch durch einen sehr, sehr intensiven Kulturprozess gegangen. Und jetzt aktuell, wo wir das, glaube ich, wieder ganz gut im Griff haben und auch so uns viel mit Werten beschäftigt haben und mit unserer Ausrichtung geht sehr stark, wie können wir unsere Performance nochmal nach vorne bringen. Und so haben wir eigentlich immer wieder so wechselnde Schwerpunkte, auch in der Führung und in der Kommunikation, wie wir das angehen. Aber es ist schon ein sehr bewusster Prozess. Ja.
Wechselnde Schwerpunkte, aber gibt es da so etwas wie eine generelle Formel für dich, was gute Führung ausmacht?
Ich glaube, gute Führung ist eine Mischung aus das Unternehmen zu spüren. Also auf der einen Seite, ne, seine Ohren und Augen offen zu haben und so einigermaßen zu wissen, was passiert und sich auch nicht zu sehr auf Einzelpersonen zu verlassen, sondern das möglichst breit anzulegen und da auch immer wieder gut zuzuhören und dann ja, die richtige Sprache zu finden, wie man auch vermittelt, wo die Reise hingeht. Und das ist eine riesen Challenge, weil natürlich Menschen so unterschiedlich sind und aus so verschiedenen Ecken kommen. Und da aber nie zu denken, so jetzt kann ich's, sondern sich da immer wieder neu zu kalibrieren, sich zu hinterfragen, sich Feedback zu holen. Also Führung ist schon für mich auch wahnsinnig viel Kommunikation in beide Richtungen und sehr breit.
Da gehen wir jetzt aber schon sehr stark auch in den Bereich der Selbstführung rein, wenn du sagst, sich selbst kalibrieren, Feedback holen. Wie gehst du generell auch mit dem Thema um, mit deiner Wirkung auch zu den Führungskräften hin und zu den Mitarbeitern hin? Beschäftigst du dich damit bewusst?
Ja, absolut. Also mal mehr, mal weniger. Ich mache auf jeden Fall mal einmal im Jahr so ein 360-Grad-Feedback. Ich frage auch in unterschiedlichsten Konstellationen Personen immer wieder um Feedback oder manche Dinge kriegt man ja auch indirekt mit. Ja, ich glaube, sich da immer wieder zu hinterfragen und sich immer wieder neu auf Situationen einzustellen. Ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, dass man da jemals fertig ist. Ja. Und es gibt Phasen, da ist es einfach inhaltlich unheimlich intensiv und da ist man sehr getaktet über bestimmte Themen und Gremien und so weiter. Da bleibt dann vielleicht auch mal weniger Zeit. Aber wenn ein paar weniger Meetings sind, ist das schon immer eine Zeit, wo ich dann auch viel rausgehe, mir Zeit nehme, einfach mal auch völlig ohne Termine zu plaudern oder viel, wenn ich natürlich unterwegs bin, im Flugzeug oder auf der Station, dann einfach mal beim Check-in-Schalter vorbeizugehen und mit den Leuten zu plaudern oder eben im Cockpit oder mal in der Galley und sich da einfach immer wieder Stimmen einzuholen und das nutze ich dann schon sehr aktiv. Ja.
Aber gerade Zeit ist ja ein Thema, was viele Personen in deiner Position ja eher weniger zur Verfügung haben, frei zur Verfügung haben. Das heißt, der Kalender ist meistens sehr voll, du hast es eh gerade angesprochen, dass Meetings oft sich gegenseitig jagen. Wie strukturierst du dir deinen Alltag, deine Aufgaben, dass du einerseits die vielen Meetings gleichzeitig dann aber auch wieder mit den Mitarbeitern sprechen kannst? Dann sind wichtige Entscheidungen brauchen ja oft Zeit. Also ich persönlich lasse mich da nicht gerne hetzen, sondern nehme mich da gerne wieder mal aus dem Alltag raus, damit ich ja nicht beim Vorbeigehen eine falsche Entscheidung treffe, nur weil ich mir nicht Zeit nehme. Und es ist ja alles viel Verantwortung. Dafür braucht es ja auch Zeit. Wie organisierst du dir deinen Alltag? Kleine Frage.
Oh, ja, genau. Auch eine komplexe Frage. Also es ist so eine Mischung aus ganz viel Verschiedenem. Ich glaube, als erstes, man hat Zeit für das, wofür man sich Zeit nimmt. Das ist so ein bisschen abgedroschen und das stimmt natürlich auch nicht zu 100%, weil natürlich habe auch ich Termine, wo ich nicht auskann, ne? Egal ob jetzt Konzerntermine oder es braucht eben die Vorstandssitzungen oder dann hat man Aufsichtsrat oder was auch immer. Die sind halt im Kalender. Aber ansonsten versuche ich schon sehr bewusst damit umzugehen, was ist überhaupt in meinem Kalender und ich glaube, meine Assistentin hat sich bis heute noch nicht so richtig dran gewöhnt, dass ich dann schon öfter mal so am Sonntagmorgens beim Café auf der Terrasse dann sitze und dann wirklich auch längerfristig. Ne? Ich schaue dann durch meinen Kalender und versuche sehr bewusst zu schauen, was ist da drin, brauche ich das, ist mir das zu lang, zu kurz, was fehlt. Und also ich überlasse das Thema, was steht überhaupt in meinem Kalender, jetzt nicht komplett nur anderen, sondern ich versuche das schon auch so aktiv wie möglich zu steuern, was ist da drin und mit wie viel Anteilen. Das Zweite ist, ich glaube, es gibt so viele Gelegenheiten zwischendurch, wie ich es gerade beschrieben habe. Allein schon, wenn ich dann auf Reisen bin. Ne, das ist für mich natürlich die perfekte Gelegenheit, irgendwie auch in Austausch zu kommen. Oder Einfach auch einmal, also ich habe nichts gegen Homeoffice, wir haben eine sehr großzügige Homeoffice-Policy, aber ich bin schon viel im Büro, auch freitags ergeben sich nebenbei so viele Gespräche, Begegnungen und insofern, die nutze ich dann halt schon auch sehr aktiv. Ja? Und ja, also auch so tote Zeiten, ne, wo man sagt, oh, jetzt sitze ich irgendwo und warte, bis ich aufs Boarding oder bis ich irgendwo hin muss. Das ist schon sehr aktiv gefüllt, also ja, aber damit kriegt man es eigentlich ganz gut hin. Also ich zumindest.
Aber da sieht man die unterschiedlichen Sichtweisen aufs Boarding. Die perfekte Gelegenheit, um endlich Gespräche zu führen versus, oh Gott.
Ja, ja und selbst wenn jetzt, wenn es nicht meine Airline ist und da auch keine Mitarbeiter von mir rumstehen, dann habe ich vielleicht irgendwie die Gelegenheit, gerade mit jemandem zu chatten oder noch zu telefonieren. Und da, also ich mag so diese toten Zeiten überhaupt nicht und habe da, glaube ich, wirklich mich perfektioniert. Das auch zu nutzen, anstatt da dann irgendwie rumzusitzen und mich zu ärgern, dass irgendwas nicht weitergeht.
Und wie tankst du deine Energie dann wieder auf? Woraus schöpfst du deine Kraft für den Alltag?
Also ich bin, weil ich seit ja auch über 20 Jahren inzwischen eine Wochenendbeziehung und Wochenendehe habe, habe ich ein sehr ja, also eigentlich einen relativ disziplinierten Wochentags- versus Wochenendrhythmus. Und ich versuche halt schon sehr viel, sehr effizient in die Woche zu packen. Und Wochenende ist halt viel privat. Ich meine, es kommt immer mal vor oder wie gesagt, man liest halt auch mal irgendwie Unterlagen oder ja, ich habe schon gesagt, ich stöber dann auch mal im Kalender rum, aber im Wesentlichen sind die Wochenenden einfach für mich oder ich habe es noch nie verstanden, wie jemand seinen Urlaub nicht nehmen konnte. Ich schaffe das immer und jedes Jahr und das sind einfach die Zeiten, wo ich dann auch wieder meine Batterien auflade. Ja.
Ist ja auch eine bewusste Entscheidung, Urlaub zu nehmen und da kommen wir zu unserem nächsten Block, Entscheidungen ganz allgemein. Wie triffst du Entscheidungen? Hast du für dich ein Prozedere, einen Weg entwickelt oder passiert das eher so?
Nein, das passiert nicht einfach so, also zumindest nicht, wenn es um Entscheidungen geht, die irgendwie wichtig sind. Also was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist sich immer mal zu überlegen, ist das eine Entscheidung, die man im Prinzip zu relativ geringen Kosten, in Anführungszeichen, zurücknehmen kann, die man revidieren kann, oder ist es eine Entscheidung, die ziemlich endgültig ist, im Sinne von, man kann sie eh nicht rückgängig machen oder die Kosten werden eben sehr hoch. Und letzteres ist das, wo ich versuche, mehr Zeit reinzustecken, die auch wirklich richtig sauber zu treffen, logischerweise als Entscheidungen, die man vielleicht rückgängig machen kann. Ich glaube, eine von euch hat es vorher gesagt, ja, das kostet Zeit und auch mehrere Iterationsstufen. Also gerade bei großen Entscheidungen oder welche, die man schwer rückgängig machen kann, hat es meistens viele, kommt drauf an, aber mehrere Iterationsstufen, wo man sich mit dem Thema mal beschäftigt, es sacken lässt, Fragen stellt, noch eine Iteration, noch mehr Fragen stellt, es mit anderen diskutiert. Und auch da sich immer, also ich hole mir eigentlich immer unterschiedliche Perspektiven. Ne? Insofern schon eine sehr bewusste Entscheidungsfindung. Aber dann auch immer wieder die Disziplin bei Entscheidungen, wo es eigentlich nicht um viel geht. Ja, sie entweder gar nicht zu treffen, sondern sagen, ja, mach halt, wenn mich jemand fragt. Oder halt auch, wie gesagt, nicht so viel Zeit damit zu vertrödeln, wenn sie wurscht ist.
Ja. Ja, dann kommen wir wieder dazu. Es ist Zeit für unseren Word-Rap.
Okay.
Das heißt, wir bitten dich um kurze, schnelle Antworten. Aha. Du bekommst auch kurze, eins oder zwei Fragen, oder null oder eins Fragen, so heißt es ja. Mhm. Ja, dann alles klar?
Alles klar.
Dann gehen wir los. Morgenmensch oder Nachteule?
Im Sommer Morgenmensch.
Im Sommer? Oder nehmen wir uns am Kalender?
Ich könnte jetzt, wenn die Antwort länger sein darf, sagen, naja, im Winter eher Abendmensch.
Ausgiebiges Frühstück oder schneller Kaffee?
Schneller Kaffee.
Buch oder Podcast?
Zurzeit eher Podcast.
Das kommt uns sehr entgegen.
Schon, ja. Ja. Ich habe euren Podcast auch abonniert.
Und das freut uns sehr.
Kopfmensch oder Bauchgefühl?
Kopfmensch, aber quasi nie auch ergänzt mit Bauchgefühl.
Freigeist oder Struktur-Junkie?
Ich bin schon Struktur-Junkie.
Kurz- oder Langstrecke?
Ah, Langstrecke.
Jetzt hätten wir das Urlaubsthema auch schon abgehakt.
Ja, genau. Ich habe noch eine. Berge oder Meer?
Meer. Jetzt haben wir es schon relativ konkretisiert. Ja. Gegenwind oder Rückenwind? Was ist der größere Ansporn?
Ah, Gegenwind natürlich. Sonst wäre ich nicht in der Luftfahrt. Fliegen 2050. Mensch oder KI im Cockpit?
Mensch. Frauenquote? Ja oder nein?
Oh. Ich befürchte, es geht irgendwie nicht ohne, aber gut finde ich es eigentlich nicht.
Da werden wir noch ein bisschen dazu plaudern.
Haubenlokal oder Wirtshaus um die Ecke? Nach Lust und Laune, ich mag schon auch beides. Ein klassisches Jein. Ein klassisches Jein.
Was war dein erster Job?
Ich habe Nachhilfe gegeben und mein erster Sommerferienjob war bei einer Bekannten von meinen Eltern im Schmuckladen. Ich habe irgendwie Glieder aus Uhrenarmbändern und sowas rausnehmen müssen oder so. So ganz simple Sachen, was man halt so als Schülerin so machte.
Nachhilfe in welchem Fach?
Oh je, was waren das? Viel Mathe, Physik, Englisch, sowas, ja.
Ja, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, lebend oder tot, zum Abendessen einladen könntest, wer wäre das?
Das ist jetzt eine wahnsinnig untypische Antwort für mich, glaube ich, aber mit dem neuen Papst.
Mhm. Wenn du dir für morgen einen anderen Job aussuchen könntest oder mal wo reinschnuppern, welcher wäre das? Was würde dich reizen?
Ich glaube, ich würde immer einen Job haben wollen, wo ich irgendwas gestalten kann. Also ich glaube, ich wäre, glaube ich, so, wenn ich mich mal zurückerinnere, was hätte ich sonst noch gerne werden wollen, kommt mir immer wieder Architektur und Architekte in den Kopf. Einfach, weil ich, glaube ich, auch total Lust hätte, was zu bauen oder so. Ja.
So, letzte Frage. Welches Sprichwort oder Motto begleitet dich durchs Leben?
Love it, change it or leave it.
Wir hatten ja vorher auf die Frage Frauenquote ja oder nein. Du hast gemeint, ja, aber du glaubst nicht, dass es die beste aller Lösungen ist. Wenn man das Thema ein bisschen anspricht, ich meine, von dir ist ja ein Zitat, das wir gefunden haben, das lautet so in die Regel, Frauen in bessere Positionen zu bringen, ist Langstrecke und kein Sprint. Wie kann man das verstehen oder wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Also ich glaube, was uns Frauen tatsächlich schadet oder auch schon geschadet hat, ist, wenn ein Unternehmen versucht, jetzt möglichst viel und schnell Frauen in Verantwortung zu bringen, aber die Pipeline dafür eigentlich nicht da ist. Weil was passiert dann? Und ich glaube, das haben alle Unternehmen schon erlebt und gesehen, ist, man bringt eine Frau zu schnell in eine Verantwortung, der sie dann vielleicht nicht wirklich gerecht werden kann, einfach weil die Reife noch nicht da ist und sie dann scheitert. Und da dann irgendwie genügend immer an der Seitenlinie stehen, die sagen, na, habe ich es dir eh gesagt. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Die hat es halt nicht drauf. Und ich glaube, das ist echt fatal und das ist kontraproduktiv. Und so ist auch mein Zitat zu verstehen, dass ich halt total glaube, dass wir da noch viel zu tun haben, aber dass es halt wirklich ganz unten anfangen muss. Ja? Dass man halt wirklich in die, an die Frauen in ihren 20ern wirklich schaut, dass wir da frühzeitig die Talente identifizieren und auch die jemand, der Lust auf Führung hat und dann wirklich diese Aufbauarbeit leisten, weil einfach Frauen zu früh, wie gesagt, in Verantwortung zu bringen, ist, glaube ich, wirklich nichts. Wenn ich sage, ich finde es blöd mit der Frauenquote, dann deswegen, weil ich mir denke, Mensch, so viele Länder auf dieser Welt haben es doch irgendwie auch ohne Frauenquote geschafft. Ja? Und es ist irgendwie so, es scheint so ein zentraleuropäisches Thema zu sein, dass wir besonders wenig Frauen in Führungspositionen haben. Ich meine, selbst wenn man nach Osteuropa geht oder nach Frankreich, man muss gar nicht weit weggehen, ja? Dass es total selbstverständlich ist, dass Frauen in Führung sind. Warum kriegen wir das hier in unseren Ländern, egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz, nicht hin? Ich glaube inzwischen, dass es ganz, ganz tief in unserem Gesellschaftsbild verankert ist, ja, die Frau als Mutter. Weil ich persönlich, ich bin keine Mutter und ich habe persönlich nie das Gefühl gehabt, als Frau wirklich im Nachteil zu sein. Aber ich sehe das auch bei anderen Frauen. In dem Moment ist es gar nicht das Problem, in Anführungszeichen, dass du eine Frau bist.
es ist halt so dieser Spagat in dem Moment, wo du als Frau eine Mutter wirst und dann plötzlich halt, glaube ich, gar nichts mehr gerecht wirst. Ja? Du hast dann, wenn du schnell wieder zum Arbeiten gehst, dann bist du die Rabenmutter und wenn du daheim bleibst, dann bist du die Latte Macchiato-Mama und alles dazwischen. Ja? Und ich glaube auch, dieses, wie sich Paare heutzutage aufteilen, auch in der Verantwortung für die Kinder, ich glaube, da steckt noch ganz, ganz viel altes Rollenverständnis drin, leider. Und insofern ist es, glaube ich, auch nicht nur an den Unternehmen, das zu ändern, sondern ich glaube, da gehört auch noch viel dazu, wie wir die Rolle als Mutter wahrnehmen.
Du hast eingangs auf diese Frage erwähnt, dass man die Pipeline füllen muss, quasi auf Mädels, Frauen in den 20ern zugehen. Denkst du, dass es genug qualifizierte Burschen gibt oder ist da einfach der Zugang von männlichem Geschlecht in die Rolle, Führung etc. eine andere wie die von Frauen?
Ja, das, was ja auch ein Klischee ist, aber was man schon auch echt oft beobachtet, ist dieses Thema, Männer trauen sich einfach mehr zu. Ja, es gibt ja dieses Klischee, ich glaube sogar eine eurer
Monika Rosen.
Genau, die hat erwähnt, das, glaube ich, auch erwähnt. Ne? Und das stimmt schon, ja. Frauen glauben, sie müssen irgendwie jeden einzelnen Punkt in der Stellenanzeige quasi einen Haken dran machen, damit sie qualifiziert sind. Männer denken sich, es passt schon, da passe ich schon drauf. Und also insofern so dieses Selbstbewusstsein, ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Wobei ich auch gar nicht so sehr sagen kann, ist auch das vielleicht wieder so ein Gesellschaftsthema bei uns, dass das tief drin steckt. Und natürlich gibt es genügend qualifizierte Frauen. Ich glaube, es braucht halt auch immer noch mehr Vorbilder, dass man sich halt in seinen 20ern vorstellen kann, wo man denn vielleicht mal so hin möchte. Und ich sage ganz ehrlich, bei mir war es eher, ja, vielleicht nicht das Gegenteil, aber wenn mich jemand in meinen 20ern gefragt hätte, kannst du dir vorstellen, in diesem Konzern eine Vorstandsrolle zu sein, hätte ich euch ausgelacht. Warum? Weil als ich damals da sozusagen nach oben geschaut habe, da waren lauter Persönlichkeiten, wo ich mir dachte, ja, na, da passe ich aber nicht rein. Ja, da gab es damals jetzt nicht in dem Sinn Vorbilder für mich. Also ich hoffe, dass das dadurch allein schon besser wird, dass inzwischen mehr Frauen auch in solchen Positionen sind. Aber das allein wird es auch nicht richten. Also das dauert zu lange. Insofern braucht es vielleicht doch die Quote. Ja.
Braucht man die Quote doch. Aber
was würdest du einer 20-jährigen jungen Frau jetzt empfehlen?
Na, ich würde dir erstmal sagen, dass das Thema Führung und Verantwortung wirklich viel Spaß macht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele darüber nachdenken, wie wahnsinnig anstrengend das alles ist. Ja, und ich habe schon auch einige Runden erlebt, wo dann die 20-somethings sich überlegt haben, ja, aber dann funktioniert meine Work-Life-Balance nicht mehr. Und das sehe ich halt nicht so. Und also ich weiß auch nicht, ob wir da immer die richtigen Narrative dann haben unter uns Frauen. Ja? Auch so dieses Männer, wenn zum Beispiel, ne, wenn ein Mann in einem toughen Job ist, ne, und vielleicht gestresst ist, ja, und eine Frau. Ich habe leider zu oft schon erlebt, wenn eine Frau zum Beispiel aus einer Rolle rausgegangen ist, andere Frauen zu ihr gesagt haben, ach, hast eh recht und so, lass dir das doch nicht gefallen und ach, tu dir doch den Stress nicht an. Ja? Das wird der eine Mann nie zu dem anderen Mann sagen.
Ich glaube, das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, aber das ist so weiblich versus männliches Verhalten. Ja? Und ich glaube, dass wir Frauen da untereinander uns auch sehr viel mehr noch bestärken können und müssen, und eben so einen Satz idealerweise niemals zu einer anderen Frau sagen. Ja? Also dieses sich auch immer gut durchbeißen und so das Kämpferische, das braucht es halt auch. Aber ganz ehrlich, das macht doch auch Spaß.
Eine Frage, die du gerne noch nachschießen möchtest. Du bist jetzt in einer gestalterischen Position als CEO der Auer, mit deinem Mindset, mit deinen Erfahrungen etc. Was denkst du jetzt aus dem Unternehmerischen heraus gesehen, was muss in einem Unternehmen passieren, damit man eben die Pipeline rechtzeitig füllen kann?
Ich glaube, es braucht genau das, dass eben Frauen frühzeitig die Chance haben, für sich selber zu erfahren, dass eben Führung und Verantwortung nicht nur Stress ist und anstrengend, sondern dass das eben auch sehr bereichernd sein kann. Und ich glaube, je früher man das spürt, auch diese Selbstwirksamkeit, es ist was anderes, wenn man da sitzt und sagt, jemand sagt dir den ganzen Tag, was du jetzt zu tun hast, versus selber in eine Verantwortung zu gehen und abends heimzugehen und zu sagen, hey, heute habe ich was gestaltet. Ja,
ja, und habt ihr da in der Aua konkrete Mechanismen, die da greifen oder?
Wir haben schon ein sehr strukturiertes Programm, wie wir versuchen, frühzeitig Talente zu identifizieren. Wir haben ein System, das nennt sich Profile, wo es auch Jahresgespräche gibt. Und das Besondere, glaube ich, ist, wir machen dann nicht so Jahresgespräche, wie war dein letztes Jahr und wir beurteilen jetzt deine Leistung, sondern dieses Profile-Gespräch ist einmal im Jahr ganz gezielt dazu da, dein Weg nach vorne zu besprechen. Und das heißt nicht immer nach oben, sondern nach vorne. Das kann ja auch irgendwie eine Weiterentwicklung thematisch oder so sein. Und es ist dann nicht nur das Gespräch zwischen der Führungskraft und der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, sondern wir haben dann auch Konferenzen, wo sich mehrere Führungskräfte und auch Personaler zusammensetzen und wirklich sehr, sehr sorgfältig verschiedene Lebenswege und Karrieren dann auch besprechen, sich überlegen, wie kann man eine Person unterstützen. Und das fängt sehr frühzeitig an, ja.
Ja, dann kommen wir zu unserer zweiten fixen Kategorie bei unserem Podcast. Mhm. Wir nehmen immer eine Frage von dem vorigen Gast mit und in dem Fall von Erhard Krusnik. Mhm. Er hat uns die Frage mitgegeben für dich. Was ist Ihre Sicht auf die Diskrepanz, dass auf der einen Seite die Luftfahrt grün werden soll und auf der anderen Seite Billigfluglinien-Tickets um 19 Euro anbieten?
Naja, ich glaube, das, was man halt sieht, ist, dass es ein unheimliches Bedürfnis nach Mobilität und Reise gibt. Und das hat einen Markt eröffnet für die sogenannten Billigflieger. Und ich glaube, das ist halt einfach was, das kann man nicht ignorieren. Also klar, man kann jetzt mit Verboten arbeiten, was wir Europäer ja manchmal gerne tun. Aber letztlich ist es einfach so ein ganz natürliches Bedürfnis des Menschen, irgendwie seine Umgebung und die Welt zu entdecken oder auch ne, sich zu treffen. Familien werden immer internationaler. Studenten sind halt immer im Ausland unterwegs oder haben schon als Schüler irgendwo ein Auslandsjahr gemacht. Dadurch werden Beziehungen immer internationaler und sich zu begegnen oder eben auch die Welt zu entdecken, das kann man nicht wegreden. Und ich glaube, es ist halt jetzt auch an der Branche, aber nicht allein an der Branche, sondern auch rechts und links dran, dass sie sagen, ein Grundbedürfnis des Menschen, das es seit Jahrtausenden gibt, ja, weil Menschen waren immer Entdecker, dass wir halt jetzt wirklich die richtigen Wege finden, das halt auch immer grüner zu tun. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt technische Lösungen. Wir müssen nur noch bessere Wege finden, wie wir sie jetzt wirklich konsequent in die Umsetzung bringen.
Dankeschön. Ja, wir wissen leider an dieser Stelle noch nicht, wer unser nächster Gast sein okay. wird. Daher müssen wir dich bitten, dass du uns eine Frage mitgibst an eine erfolgreiche Person.
Okay. Ich würde die Person fragen, wann sie denn oder welches Feedback sie zuletzt bekommen hat, was sie so richtig beschäftigt hat. Es kann im Positiven wie im Negativen sein, aber was sie so richtig berührt hat und wie sie damit umgegangen ist.
Mhm. Boah, das ist eine spannende Frage. Dürfen wir dir gleich zurückgeben?
Na, so war das jetzt nicht gemeint.
Okay.
Ja, vielen Dank. Wir werden Sie
sehr gerne.
Gerne weitergeben, weil ja, wie Sabine sagt, das ist richtig spannend. Ja, da sind wir jetzt dann aber auch schon wieder am Ende angekommen. Liebe Annette, vielen Dank für deine Zeit und für dieses ausführliche, herzliche Gespräch. Und ja, danke fürs Kommen.
Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, und wir freuen uns, wenn euch ihr zu Hause unseren Kanal abonniert, bei der nächsten Episode wieder reinhört, wenn es heißt Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast, bei dem wir von den Besten lernen.
Ja, bis dahin, habt eine gute Zeit.
Tschüss und Baba.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.